Hallo und herzlich willkommen zu Salvete, römische Geschichte erleben, dem Podcast zusammen mit dem römischen Freilichtmuseum Hechingen-Stein. In dieser Episode nehmen wir euch mit hinter die Kulissen der Villa Rustica zu einem Gespräch mit Wunold, einem leidenschaftlichen Darsteller, Kunsthandwerker und Reenactor. Er zeigt uns, wie jahrtausende alte Techniken wie Bronzeguss, Lederverarbeiten und das filigrane Silberdrahttauschieren wieder zum Leben erweckt worden, mit Hingabe, Präzision und jeder Menge historischem Wissen. Wenn ihr Wunold und viele andere Akteure live erleben wollt, dann findet am 11. und 12. Oktober bei uns im Museum wieder die beliebte Veranstaltung Römer im Feindachsfackeln statt. Freut euch auf Reenactment, Handwerk, Kinderprogramm, einen stimmungsvollen Markt und eine spektakuläre Feuershow bei Nacht.
Also, mein Name ist der Wunold. Ich bin germanisch-römischer Darsteller hier im Kontext auf diesem Gelände der Villa Rustica in Hechingen-Stein. Ich gehöre zur Ulfsippe aus dem Allgäu, bin aber selber wohnhaft im Raum Tuttlingen.
Und was machst du hier auf der Villa oder halt, was ist deine Aufgabe, was ist deine Rolle bei deiner Darstellung?
Also ich verstehe mich hier als Handwerker und Künstler. Ich rüste viele meiner Kameraden und Kollegen aus der Szene aus. Vieles mit Arbeiten im Bronzegussverfahren, Lederarbeiten, Stahlschmieden und meine Königsdisziplin ist das Silberdrahttauschieren.
Aber jetzt machst du hier Ziselieren, oder?
Das ist diese Silbertauschierarbeit.
Ah, okay, das heißt?
Das heißt, also diese Technik, die kommt schon, ist schon in der Bronzezeit bekannt. Heißt ursprünglich, dass ich ein edles Metall in ein unedles Metall einlege. Und das fängt an in der Bronzezeit, dass zum Beispiel Speere mit Golddrähten verziert worden sind, die ins Grundmetall eingeschlagen worden sind. Das Ganze hat dann in der römischen Zeit im 1., 2. Jahrhundert eine Blüte getragen, ist dann aber wieder ziemlich verloren gegangen, diese Technik, und wurde erst wieder zur Zeit der Franken, also unter fränkischem Einfluss, dann auch wieder in die Alemannia reingetragen und hat dort hier nochmal seinen Höhepunkt etwa vom 5. Jahrhundert bis ins 9. Jahrhundert hinein gehabt.
War das jetzt keine der Techniken, die sich die Römer angeeignet haben von ihren Nachbarvölkern?
Meistens ist es ja so, dass es natürlich auch eine Genese gibt, eine Wissensgenese. Das heißt, wir können jetzt hier nicht von einer Aneignung im Sinne von einem Diebstahl oder Ähnlichem sprechen, sondern natürlich von einem Austausch. Und natürlich haben auch die Römer durch ihre Expansion sind natürlich auch verschiedenste Völker bei den Römern aufgegangen, die natürlich auch wiederum ihre Stile, ihre Kunstfertigkeiten und auch ihre Techniken mitgebracht haben. Aber wo das jetzt genau ursprünglich herstammt oder von welchem Volk, das können wir jetzt heutzutage nicht mehr sagen.
Du hast jetzt hier auf deinem Tisch verschiedene Dinge. Kannst du dir mal kurz erklären, was du jetzt hier so, was du jetzt hier machst? Das ist eine Gürtelschnalle, was das hier auf diesem, ich weiß es nicht, wie man dazu sagt, macht, was das,
also ich
was
habe, es da ist. Also ich habe jetzt hier meine Werkbank. Was wir hier jetzt sehen, ist im Prinzip ein modernes Hilfsmittel, was ich hier habe, eine sogenannte Kittkugel. Das heißt, das ist eine halbkugelförmige Schale aus Eisen, die wiederum auf einem Kissen draufsteht, damit sie stabil steht. Und diese ist gefüllt mit einem sogenannten Treibkit. Das ist eine Mischung aus Harz und Lehm, also gebrannten Ton in dem Fall. Und das hat den Vorteil, wenn ich dieses heiß mache, dann ist dieses wie Wächsern weich. Und dann kann ich mein Werkstück in diesen Kit einlegen. Und wenn der Kit kalt wird, dann hebt dieser Kit wiederum mein Werkstück fest. Das heißt, ich brauche keinen Schraubstock oder eine Schraubzwinge, um das ganze Ding jetzt festzuhalten.
Ja, und wieso machst du das?
Das mache ich jetzt hier. In dem Fall habe ich jetzt hier eine Eisenplatte. Das gibt dann nachher den Gegenbeschlag von diesem Gürtel, beziehungsweise der ist dann am Gürtelrahmen, am sogenannten Gürtelrahmen dran. Und ich tue jetzt hier diesen Metallbeschlag tue ich jetzt im Prinzip tauschieren. Das heißt, ich habe hier verschiedene Werkzeuge, verschiedene Meißel, verschiedene Punzen, in verschiedenen Formen, gerade, geschwungen, halbkreisförmig oder auch dreieckig oder ums Eck gebogen, 30 Grad Winkel. Mit denen schlage ich jetzt hier in dieses Grundmetall eine Kerbe ein. Diese Kerbe ist etwa einen halben Millimeter tief. Und in diese Kerbe lege ich dann einen Silberdraht ein. Dieser Silberdraht, danach schlage ich die Kerbe dann wieder zu, indem ich wiederum mit einem flachen Meißel wiederum auf diese Kerbe draufschlage, wo eher der Silberdraht drin liegt. Dadurch wird das Metall wieder zusammengebogen und hält den Silberdraht dann fest. Ganz am Ende, wenn ich die ganzen Verzierungen dann fertig habe auf dem ganzen Werkstück, wird dieses nochmal abgeschliffen und dann natürlich noch feinst bearbeitet, bis zum Silberglanz hochpoliert.
Okay, benutzt du für diese Verfahren jetzt moderne Verfahren oder die klassischen Verfahren?
Nein, es ist wirklich ein reines Handwerk. Das heißt, ich benutze hierfür keine Maschinen. Ich benutze, wenn ich jetzt zu Hause bin, kleinste Hilfsmittel, wie jetzt zum Beispiel diese moderne Kittkugel. Früher hat man dafür andere Werkstücke benutzt, beziehungsweise auch andere Materialien zum Festhalten. Zu Hause benutze ich natürlich auch eine Lupe und künstliches Licht. Dann kann ich natürlich auch abends arbeiten, weil dieses Handwerk, dafür braucht man natürlich auch sehr, sehr gute Augen, weil es eine sehr, sehr feine Arbeit ist.
Gut, aber wir haben ja jetzt hier so eine sehr schöne Gürtelschnalle, die auch hochglanzpoliert ist. Wie kriegst du das so zum Glanz mit klassischer Möglichkeit, der Mittel?
Also es gibt natürlich Schleifmittel, die wir für schon früher hatten. Natürlich jetzt nicht im gebundenen Verfahren, wie jetzt zum Beispiel auf dem Schleifpapier. Aber was ist Schleifpapier? Es ist im Prinzip auch nur Sand, der auf einem Papier draufgeklebt ist. Im Prinzip war das früher nichts anderes. Wir haben auch Sand benutzt. Wir hatten Sandstein, auch natürlich in verschiedenen Körnungen. Und dieses Hochglanzpolieren, das ist auch möglich, zum Beispiel dann mit Stoff- und Schachtelhalm.
Okay, du machst ja aber auch noch andere Dinge. Ich habe jetzt auf Facebook gesehen und auch da auf dem anderen Tisch, da liegt jetzt ein ist das auch ein Gürtel oder ist das ein, was ist das?
Was wir jetzt hier sehen, ist ein sogenannter Balteus mit einer Falera. Also ein Balteus mit Falera ist im Prinzip ein römischer Schwertgurt aus dem 3. Jahrhundert. Dieser wurde im Prinzip über der Schulter getragen, ist ein Riemen, der ist etwa 2 Meter lang, etwa 8 Zentimeter breit, in dem Fall jetzt schön bestickt und nach einem Vorbild aus einem Opfermoor aus Wimose. Das ist in Norddeutschland, dieses Opfermoor. Da gab es wohl irgendwann mal eine Schlacht zwischen Germanen und Römern im 3. Jahrhundert, wo dann die Römer besiegt worden sind oder jedenfalls gab es römische Opfer und diesen Balteus, diesen Schwertgurt, der wurde dann im Opfermoor versenkt als Opfergabe für die Götter und durch die Konservierung im Moor ist dieser auch komplett erhalten geblieben. Also das komplette Leder ist erhalten geblieben und auch die Stickerei ist erhalten geblieben. Deshalb können wir heute sagen, wie wirklich so ein Schwertgurt komplett ausgesehen hat.
Der Schwertgurt, der besteht ja nicht nur aus Metall. Das heißt, der besteht auch aus Leder. Das heißt, du machst auch die Lederbearbeitung selbst und die Stickmuster.
Ja, in dem Fall ist es wirklich, ich biete gerne, also aus meiner Sicht, ich sage immer, ich bin ein Artifex cum diversis materia. Das heißt, ich arbeite mit allen Materialien. Es ist immer so, dass natürlich ein Werkstück oder ein Ausrüstungsstück unserer Darstellung ja nicht nur aus einem Material besteht. Das heißt, entweder muss sich derjenige, der dann seine Ausrüstung aufbaut, muss dann entweder die Stücke einzeln beim Schmied zusammenkaufen, den Stoff irgendwo kaufen, das Leder irgendwo kaufen, das Garn irgendwo kaufen, sein Schwert irgendwo kaufen und das Ganze dann selber zusammenbauen, selber zusammentragen. Und in dem Fall biete ich halt den kompletten Service an, dass ich sage, ich baue dir einen kompletten Schwertgurt, also samt Falera. Das ist eine Bronzescheibe, eine Zierscheibe, die ich dann mache, komplett bestickte Ledergürtelgarnitur, sodass der Kunde dann selber nicht mehr viel Arbeit damit hat.
Falera, die ist aus Bronze. Hast du die dann auch gegossen in dem Fall?
Die Falera ist in dem Fall eine Treibarbeit, also sprich aus einem Blech getrieben und ist dann auf der Rückseite ist dann noch ein sogenannter Bügel angeschlossen, wo dann im Prinzip der Schwertgurt mit verknotet werden kann. Es ist okay. Im Prinzip mehr oder minder eine große Brosche oder ein großer Knopf.
Okay, jetzt haben wir Guss, jetzt haben wir Leder, jetzt haben wir Treiben, beziehungsweise dann die Einlegegeschichte, was jetzt da noch fällt, worauf ich jetzt auch schon raus wollte, ist der Guss. Was machst du dann noch im Guss alles? Sind das die Sachen, die auch auf dem anderen Tisch sind? Zum Beispiel die Schnalle oder was ist von dem jetzt gegossen?
Also wir sehen jetzt was dabei? Also wir haben jetzt hier verschiedenste Werkstücke, die wir hier sehen. Wir haben jetzt Propellerbeschläge, typische Spätantike aus dem 4. Jahrhundert. Wir sehen hier eine Gürtelschnalle, wir sehen Nadeln, wir sehen eine Scheibenfibel aus dem 6. Jahrhundert. Wir sehen hier noch ein Bronzemesser und auch noch Bronzeohrringe. Die Werkstücke werden in verschiedensten Verfahren hergestellt. Ein zentrales Urformverfahren ist dabei hier tatsächlich der Guss. Das heißt, ich gebe einem Werkstück im Prinzip hierzu gibt es natürlich mehrere Verfahren, dass ich jetzt entweder, wenn wir jetzt hier die ursprüngliche Variante anwenden, heißt das, dass der Bronzeschmied bzw. der Bronzegießer erstmal ein Modell aus Wachs hergestellt hat. Dieses Wachsmodell ist dann in einer Lehmform verbaut worden, sprich dieses Wachs ist dann mit Lehm eingestrichen worden dann noch mit verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel auch Pferdemist, wurde dieser Lehm aufgeraut bzw. schamottiert. Und danach, wenn die Form dann trocken war, wurde das Wachs, also die eigentliche Form, wieder aus dieser Lehmform herausgeschmolzen. Wenn dann die Form gebrannt worden ist, konnte der Bronzegießer das Material dann in den so entstandenen Hohlraum wieder reingießen und hatte das im Prinzip dann wieder ein Modell von dem vorherigen Wachsmodell. Aber danach folgt natürlich noch dann die Nachbearbeitung.
Ja, das war dann wahrscheinlich sehr grob im Verhältnis zu Gusssand oder zu Formsand, oder nicht?
Nein, im Gegenteil, mit dem richtigen Gießverfahren, dem richtigen Lehm und mit der entsprechenden Erfahrung kann ich auch sehr, sehr feine Oberflächen und Ornamentiken erschaffen, die ich wiederum im Sandgussverfahren wiederum nicht hinkriege. Wenn ich jetzt im Sandgussverfahren arbeite, das mache ich selber natürlich im modernen Verfahren zu Hause in meiner Werkstatt, dann habe ich zum Beispiel nicht die Möglichkeit, Hinterschneidungen herzustellen. Das habe ich tatsächlich nur im Lehmgussverfahren oder Lost Wax Casting, also mit verlorener Form.
Gut, also das sind beides Vorgänge, also das moderne wie auch das alte mit verlorener Form. Die Form kann man danach nicht mehr wieder verwenden für weitere Sachen.
Die Form ist grundsätzlich verloren, also egal ob es jetzt eine Sandform oder eine Lehmform ist. Eine Sandform kann ich halt nochmal bauen. Der Unterschied ist, wenn ich jetzt das ursprüngliche Verfahren, das Wachsausschmelzverfahren habe, dann habe ich natürlich, ist mein Grundmodell, was ich vorher erstellt habe, dieses Wachsmodell, was ich ja dann abformen will, das ist natürlich dann auch verloren. Das heißt, ich habe nicht nur die Form verloren, sondern auch mein Originalmodell ist verloren.
Das heißt, mehrfach, also es ist jedes Mal ein Unikat, wenn du was machst, was herstellst. Das kann man dann nicht nochmal herstellen.
In diesem Lehmformverfahren ja. Dann habe ich wirklich nur ein Unikat.
Was ist so dein Lieblingsbetätigungsfeld? Was von dem allen machst du eigentlich am liebsten? Was macht dir am meisten Spaß?
Also das größte Highlight ist tatsächlich der Moment, wenn ich die Bronze schmelze bei etwas über 1000 Grad natürlich aus dem Ofen nehme und diesen rotglühenden Bach in meine Form einfülle. Das ist für mich das größte Highlight an meinem ganzen Handwerk.
Und wie oft funktioniert es nicht? Passiert es auch noch?
Natürlich, es gibt oftmals, dass jetzt die Kanäle, Luftkanäle oder die Luft nicht richtig entweichen kann. Ich sag mal, ich habe vielleicht einen Ausschuss von etwa 10%, wo ich dann nochmal neu gießen muss.
Und dann musst du wieder von vorne anfangen oder gibt es irgendwelche Zwischenschritte, wo du drauf zugreifen kannst?
Nein, dann muss ich tatsächlich wieder komplett von vorne anfangen, dann muss ich die Form komplett neu bauen, wieder das Wachs neu, beziehungsweise die Bronze neu erschmelzen. Das heißt, wenn ich dann vorher schon eine Stunde Arbeit investiert habe, dann muss die ganze Stunde nochmal neu investieren. Was wir hier auch noch sehen auf dem Tisch, ist ein sogenannter Knochenkamm, wobei wir hier nicht von Knochen eigentlich sprechen können, weil es tatsächlich eigentlich Geweihkamm heißen müsste. Das war ein typisches Material, der Kunststoff des frühen Mittelalters und auch der Antike. Das heißt, wir haben der Künstler bzw. halt der Kammmacher hat hier Geweih verwendet, um Kämme zu bauen. Diese Kämme sind aus einzelnen Geweihplatten zusammengesetzt. In ihrer Formensprache gibt es durch die Jahrhunderte verschiedenste Formen. Meistens haben wir aber einen sogenannten Dreilagenkamm. Das heißt, wir haben eine mittlere Lage an Geweihplatten, wo wir dann die Kammzinken auch reinsägen und noch eine vordere und eine hintere Deckplatte. Diese wiederum auch sehr aufwendig verziert werden können.
So, und jetzt noch die letzte und wichtigste Frage. Wo findet man dich?
Man findet mich auf Facebook und auf Instagram jedes Mal unter dem Namen Wunold, W-U-N-O-L-D, zu finden. Einfach über die Suchleiste eintippen, dann kommt ihr auf meine Social-Media-Präsenzen.
Wir verlinken das auch noch in den Shownotes. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert unseren Podcast und teilt ihn mit anderen, die sich für römische Geschichte begeistern. Vergesst nicht, Römer im Schein der Fackeln am 11. und 12. Oktober wird unser Gelände wieder lebendig mit Lagerleben, legendären Handwerkern und abendlichem Fackelschein. Ein Erlebnis für die ganze Familie. Wir freuen uns auf euren Besuch.